Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt die Britta Fecke herzlich willkommen. Noch weniger Abstand, die Bahn will einige Züge kürzen. Was das für die Reisenden in Corona-Zeiten bedeutet, das fragen wir gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem, Bundesumweltministerin Lemke will den Berg von Elektroschrott verkleinern nach französischem Vorbild. Was unsere Nachbarn besser machen, erklären wir ausführlich. Wir schauen auch auf die Verfassungsbeschwerde der Deutschen Umwelthilfe gegen das Klimaschutzgesetz und testen Chicken Nuggets im Verbrauchertipp zum Schluss der Sendung. Die Deutsche Bahn plant, in einigen Fällen kürzere Züge einzusetzen, heißt es im aktuellen Lagebericht für den Aufsichtsrat. Das soll vorsorglich die Instandhaltungswerke entlasten mit Blick auf den Krankenstand in den Reparaturhallen. Aktuell, teilte ein Bahnsprecher mit, laufe der Betrieb ruhig und weitgehend reibungslos. Dennoch lässt die Bahnfahrenden so eine Meldung aufhorchen, denn kürzere Züge bedeuten auch weniger Abstand, was wiederum bei der ansteckenderen Omikron-Variante des Coronavirus keine gute Idee ist. Ich bin nun verbunden mit Karl-Peter Naumann, dem Ehrenvorsitzenden des Fahrgastverbandes ProBahn. Sie haben netterweise Ihre Bahnfahrt für uns unterbrochen. Herr Naumann, erst heißt es ja, dass die Bahn längere Züge einsetzt, um den Fahrgästen mehr Platz zu bieten. Jetzt sollen sie kürzer werden, um die Mitarbeiter in den Reparaturwerken zu entlasten. Das ist ja nachvollziehbar, aber bedeutet ja auch wieder weniger Abstand in den Zügen für die Reisenden. Oder wie sehen Sie das?
Das ist genau das Problem. Man müsste genau wissen, welche Züge dann wirklich nicht so belastet sind, dass man sie kürzen könnte, wenn man sie denn technisch überhaupt kürzen kann. Sie können heute einen modernen ICE so gut wie gar nicht kürzen. Sie können allenfalls dort, wo zwei kurze ICEs zusammengekuppelt sind, nur mit einem Teil fahren. Das würde aber bedeuten, eine Reduktion der Sitzplätze und der Stehplätze um 50%. Und das kann dann schon zu deutlichen Steigerung der Fahrgastzahlen in dem Zug führen und damit zu deutlich weniger Abstand.
Wenn ich jetzt als Reisende bemüht bin, Züge auszuwählen, die eben nicht so stark frequentiert sind, dann habe ich auch ein Problem. Denn wenn ich in der App nachschaue, dann steht da oft irgendwie wenig Verkehrsaufkommen beziehungsweise wenig Reisende. Und von diesen drei Männchen, die da angezeigt werden, ist nur eins farblich unterlegt. Das heißt für mich eigentlich, der Zug ist nicht stark frequentiert. Wenn ich dann aber in den Zug steige, ist er pickepacke voll. Wie kann das sein?
Ja, das ist so, das sind Prognosen. Und hier muss die Bahn wirklich dringend etwas tun, um die Auslastung der Züge besser anzeigen zu können. Das ist gerade auch im Nahverkehr genauso ein Problem. Wir erwarten, dass in Zukunft hier deutlich nachgeschärft wird. Es gibt ja automatische Zählanlagen, die heute schon in Nahverkehrszügen verbaut sind, allerdings einfach nur, um die Fahrgäste zu zählen. Man könnte also hier sehr viel mehr machen und mit einer zuverlässigen Anzeige wäre schon viel gewonnen.
Ja, zuverlässige Anzeige ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Wenn ich einen Platz reserviere, dann kann ich ganz oft gar nicht erfahren, ob neben mir der Platz auch reserviert ist, weil die Reservierungsanzeigen ja auch oft nicht funktionieren bei der Bahn.
Das ist ein weiteres Problem. Es ist zwar sehr schön, wenn ich meinen Platz reserviere in einem ICE, dann kann ich sehen, welche Plätze schon reserviert sind und welche nicht. Aber wenn ich dann in den Zug einsteige, weiß ich eben häufig nicht, ob der Platz neben mir belegt ist, weil die Anzeigen mal wieder ausgefallen sind. Hier haben wir ein großes technisches Problem, dass die Anzeigen nicht zuverlässig sind. Und vor 10 Jahren, als noch Papierzettelchen gesteckt wurden, waren die Anzeigen deutlich zuverlässiger. Also hier hat die Bahn etwas zu tun, im digitalen Zeitalter auch verlässliche digitale Anzeigen in den Zügen zu haben.
Davon unabhängig scheinen Sie auch ein anderes Maß zu haben, denn mir ist es schon oft passiert, auch wenn ich reservieren wollte im Internet, dass zwei Plätze nebeneinander vergeben wurden. Damit ist der Abstand von 1,5 Metern ja auch nicht gegeben.
Das ist richtig, dass der Nebenplatz nicht reserviert wurde, das wird jetzt aktuell nicht mehr verfolgt. Es gibt natürlich auch Fälle, wo man, wenn man mit einem Partner, der in derselben Wohnung lebt wie man selbst, dann ist es natürlich schön, wenn man das machen kann. Aber in der Regel wäre es natürlich schon gut, wenn die Nebenplätze möglichst nicht reserviert werden. Auch hier muss die Bahn in ihrem Reservierungssystem noch mal ein bisschen nachschärfen. Zumindest kann man dann verhindern, dass zwei reservierte Reisende nebeneinander sitzen. wenn jemand dann spontan dazukommt, dann lässt sich das rechtlich zurzeit nicht verhindern, dass der sich dazusetzt. Aber wenn ich es in der Reservierung schon mal schwieriger mache, nebeneinander zu sitzen, wäre das schon ein erster Schritt.
Ja, ich finde auch, das wäre ein Konzept. Zum einen gibt es ja diese Pandemie seit 2 Jahren, zum anderen ist diese Variante ja deutlich ansteckender. Also wäre es doch sinnvoll, wenn man die Menschen, die Reisenden etwas voneinander entfernen würde. Ein guter Schutz ist ja die Maske und ich muss meinen Respekt wirklich dem Bahnpersonal zollen, das immer wieder erklärt, dass die Maske über Mund und Nase getragen werden muss. Dennoch verkauft die Bahn in ihren Zügen Kaffee und Speisen und ermöglicht es somit bestimmten Mitfahrenden von Stuttgart bis Frankfurt ohne Maske an einer einzigen Tasse Kaffee zu schlurfen. Das ist doch wirklich kein für mich erkennbar stringentes Corona-Konzept der Bahn. Wird da nochmal irgendwas passieren?
Wir wüssten nicht, dass da jetzt noch irgendwas geplant ist. Aber das ist eben dann auch eine Frage des Verhaltens des Einzelnen. Eben die Maske kurz runterzuschieben, um mal einen Schluck Kaffee zu trinken, das ist was anderes, als wenn ich die Maske zwischen Frankfurt und Stuttgart komplett unten lasse. Ich selbst bin auch noch sehr viel mit der Bahn unterwegs und wenn ich 5-6 Stunden in der Bahn sitze, dann ist es schon gut, wenn ich zwischendurch auch mal einen Schluck trinken kann. Aber das ist auch auf 5-6 Stunden Fahrzeit, sind es vielleicht 5-6 Minuten, wo die Maske dann unten ist. Und ich versuche das natürlich dann auch so zu machen, dass ich keinen anderen dabei gefährde. Aber das ist ein Verhalten von Menschen. Und da einzugreifen, ist, glaube ich, das Schwierigste von allen.
Ja, ist aber vielleicht trotzdem kontraproduktiv, ständig durch die Wagen zu rennen und zu fragen, ob man doch einen Cappuccino oder einen Kaffee haben möchte.
Es reicht sicherlich aus, wenn man ins Bistro gehen kann und dort sich einen Kaffee holen. Das animiert dann nicht. Oder man muss es eben nur dann machen, wenn wirklich ausreichend Platz ist. Ich bin heute Morgen von Hamburg nach Göttingen gefahren. Da waren, sagen wir mal, 3/4 aller Plätze frei. Da war es relativ ungefährlich. Aber das erfordert eben auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Und es erfordert natürlich auch Verständnis von Reisenden, wenn bei mehr Besetzung eben kein Kaffee verkauft wird.
Ja, Bahnfahren in Zeiten von Omikron. Wenn die Züge auch noch kürzer werden, was das bedeutet, darüber sprach ich mit Karl-Peter Naumann, Vorsitzender des Fahrgastverbandes ProBahn. Vielen Dank für das Gespräch und dass Sie aus dem Zug gestiegen sind für uns.
Ja, gerne, für Sie immer.
Ob der Staubsauger, der den Dreck nach kurzer Zeit nicht mehr aufnimmt, oder der Fernseher, der nur noch 4 Programme erkennt. Ärgerlich ist es allemal, wenn ein Elektrogerät nach nur kurzer Nutzungsdauer defekt ist. Und schlecht für die Umwelt ist es sowieso, da diese kurzlebigen Produkte den Berg aus Elektroschrott noch weiter wachsen lassen. Im Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP ein Recht auf Reparatur festgeschrieben. Und mit diesem Recht soll laut Bundesumweltministerin Steffi Lemke ein wichtiger Schritt aus der Wegwerfgesellschaft gegangen werden. Lemke verwies dabei auf unser Nachbarland Frankreich, das schon Anfang des letzten Jahres einen sogenannten Index zur Reparierbarkeit für Elektrogeräte eingeführt hat. Mehr dazu von Susanne Krause.
Am Pariser Madeleine-Platz betreibt Darty, eine französische Handelskette für Elektrohaushaltsgeräte, einen Laden. Gerade ist Regis König, im Konzern zuständig für den Bereich Nachhaltigkeit, auf Inspektion in der Waschmaschinenabteilung. Dort tragen viele Modelle einen bunten Aufkleber, den Reparierbarkeitsindex. Seit Januar 2021 müssen die Hersteller in Frankreich auf ihren Produkten gut sichtbar eine Note angeben. Note 1 steht für miserable Reparierfähigkeit, Note 10 für bestens. König hat den Index für das Pariser Umweltministerium mitentwickelt und erklärt, die Note werde vom Fabrikanten mittels 5 Kriterien errechnet. Bewertet wird erstens, liefert der Hersteller Informationen, die eine Reparatur ermöglichen? Zweitens, wie leicht ist es, ein Gerät zu zerlegen und neu zusammenzubauen? Braucht es Spezialwerkzeug? Drittens, wie steht es um die Verfügbarkeit von Ersatzteilen? Viertens, wie teuer sind sie? Das 5. Kriterium ist spezifisch für jede Produktgruppe. Bei Waschmaschinen wird geschaut, ob es einen Zähler für den Waschgangzyklus gibt. Der Reparierbarkeitsindex betrifft neben Waschmaschinen ebenso Elektrorasenmäher, Laptops, Smartphones, Fernseher. Und gültig wird er in diesem Jahr auch für Geschirrspüler, Staubsauger, Hochdruckreiniger. Zudem will der Staat demnächst kontrollieren, ob die Hersteller der Indexpflicht nachkommen und ob ihre Angaben stimmen. Widrigenfalls drohen bis zu 15.000 Euro Bußgeld. Druck auf die Fabrikanten käme gleichfalls von Seiten der Verbraucherinnen und Verbraucher, so Geoffroy Malaterre von Spareka, einer Online-Börse für Ersatzteile, kürzlich im TV-Infokanal BFM. Der Index findet bei der Kundschaft viel Beachtung. Da müssen die Hersteller schauen, im Rennen zu bleiben. Umso mehr, als Spareka Online eine Hitparade zur Reparierbarkeit von Elektro- und elektronischen Geräten veröffentlicht, je nach Kategorie und Hersteller. Während die Handelskette Fnac Darty seit 2019 eine Auswahl von Elektrogeräten speziell kennzeichnet, die sie als nachhaltig einstuft. Mit großem Erfolg, so Regis König. Wenn wir ein Gerät in diese Selektion aufnehmen, steigt die Verkaufszahl sichtbar, mindestens um das Doppelte, teils gar bis um das Zehnfache. Die Reparaturbranche in Frankreich boomt. Vielerorts eröffnen neue Reparaturwerkstätten. Um ausreichend Nachwuchs auszubilden, hat Fnac Darty eigene Lehrgänge geschaffen. Die Nachfrage nach Reparaturen weiter anfachen dürften die staatlichen Erlasse zu Ersatzteilen, die seit Anfang Januar gelten. Zum Beispiel bei Smartphones und Laptops. Eine Verordnung definiert Teile, die als unabdingbar für den Gerätebetrieb gelten. Die muss der Hersteller mindestens 5 Jahre lang vorrätig halten. Die EU schreibt sogar 7 Jahre vor. Erleichtert wird zudem der Einsatz von gebrauchten Ersatzteilen. Und ist ein Ersatzteil vergriffen, darf man nunmehr auf ein Modell aus dem 3D-Drucker zurückgreifen. Als weltweit pionierhaft lobt die französische Regierung den Reparierbarkeitsindex. Doch er sei noch nicht richtig ausgereift, moniert die Verbraucherschutzorganisation UFC Que Choisir in einem kürzlich veröffentlichten Bericht. Sie fordert, das Benotungssystem müsse dringend verbessert, transparenter werden. Derweil arbeitet die Regierung schon am nächsten Index zur Nachhaltigkeit von Geräten. Der soll 2024 eingeführt werden.
Aus Paris berichtete für uns Susanne Krause. Schon im Frühjahr letzten Jahres hatte das Bundesverfassungsgericht die Regierung, damals noch aus CDU und SPD, zu ambitionierterem Klimaschutz verpflichtet. Im Sommer wurden daraufhin Verschärfungen des deutschen Klimaschutzgesetzes beschlossen. So wurde das Zieljahr für die Klimaneutralität in Deutschland von 2050 auf 45 vorgezogen. Auch das Emissionsziel für 2030 wurde hochgeschraubt. Deutschland soll dann, also bis 2030, seinen Ausstoß an Treibhausgasen im Vergleich zu 1990 um mindestens 65% senken. Doch das reicht nicht aus, findet die Deutsche Umwelthilfe und geht nun auch gegen das geänderte Klimaschutzgesetz juristisch vor. Zur Stunde erklärt sie ihre Beweggründe und meine Kollegin Ann-Kathrin Büsker verfolgt diese Pressekonferenz. Frau Büsker, wie wird denn diese neue Verfassungsbeschwerde begründet?
Mit der ersten erfolgreichen Verfassungsbeschwerde, die Sie ja schon angesprochen haben. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Begründung für die letzte Entscheidung den Argumentationsansatz des CO2-Budgets aufgegriffen. Dahinter steht ja die Annahme, dass für die Erreichung einer bestimmten Temperaturschwelle, eben 1,5 Grad Erderwärmung, nur noch ein bestimmtes Restbudget an CO2 zur Verfügung steht, also eine Restmenge an Emissionen, die dafür ausgestoßen werden kann. Und dass sich daraus eben Reduktionspfade ergeben. Die Argumentation der Beschwerdeführenden ist jetzt, die Reduktionspfade, die im Klimaschutzgesetz drin stehen, die orientieren sich gar nicht an einem CO2-Budget. So war es in der alten Fassung und so ist es eben auch in der novellierten Fassung, sagt Anwalt Remo Klinger.
Auch diese Zahlen, die jetzt im geänderten Klimaschutzgesetz drinstehen, sind wieder Zahlen, die politischer Opportunität entspringen. Das sind politisch gewünschte Zahlen, mit denen man denkt, zum Paris-Ziel den erforderlichen Beitrag leisten zu können.
Das Bundesverfassungsgericht hatte ja angemahnt, dass für die Zeit nach 2030 keine Zwischenzielvorgaben gemacht wurden. Und es hat eben auch angemahnt, dass die Freiheit künftiger Generationen eingeschränkt werde, weil kein Handlungsspielraum bleibe, weil die Reduktionspfade zur Erreichung der Klimaneutralität dann nach 2030 eben so steil sein müssten, dass sie kaum Spielraum lassen. Klinger hat noch weitere Gründe angeführt, aber tatsächlich sind das die entscheidenden, die Anknüpfung an die erste Verfassungsbeschwerde.
Wen unterstützt denn die Deutsche Umwelthilfe offiziell mit dieser Verfassungsbeschwerde?
Ja, wie auch beim letzten Mal geht es um die Beschwerde von jungen Menschen, neun Kinder und Jugendliche. In der Pressekonferenz am Vormittag war unter anderem die 13-jährige Marlene zugeschaltet, hat Handeln in der Krise gefordert und auch Gustav gehört zu den Beschwerdeführenden. Ihm geht es darum, jetzt auch Druck auf die neue Bundesregierung auszuüben.
Wir stehen vor einer neuen Bundesregierung, die am Anfang ihrer Legislatur schon beschlossen hat, dass wir die nächsten 2 Jahre unsere Klimaziele nicht einhalten werden können, dass es so nicht weiter passieren wird. Und das ist erstmal unfassbar beängstigend für mich.
Klimaminister Robert Habeck hatte ja in Aussicht gestellt, dass wir dieses und wohl auch kommendes Jahr die Reduktionspfade eben nicht einhalten können. Die Arbeit an dieser Verfassungsbeschwerde, die hatte die Kanzlei nach Angaben von Remo Klinger bereits im September, also unmittelbar nach der Verabschiedung des novellierten Gesetzes, aufgenommen.
Was bedeutet das dann jetzt für die Klimapolitik der Koalition?
Ja, es gibt zusätzlichen Druck, der aber nicht zwingend schlimm sein muss, denn Klimaminister Habeck, der hat ja sehr ehrgeizige Pläne, was die Klimapolitik angeht, etwa wenn es um den Ausbau der erneuerbaren Energien geht. Entsprechender Druck aus der Zivilgesellschaft, auch in Form von Verfassungsbeschwerden, der kann da durchaus Nachdruck verleihen. Mhm. Aber Habeck hat ja auch in den vergangenen Wochen betont, dass das bestehende Klimaschutzgesetz ambitioniert sei, dass man da also nicht nochmal dran wolle an einer Verschärfung. Das könnte jetzt die Debatte in dieser Hinsicht nochmal eröffnen.
Ann-Kathrin Büsker über die Verfassungsbeschwerde der Deutschen Umwelthilfe. Zu Beginn der ersten Corona-Welle war es wirklich ruhig auf den Straßen und der Himmel gehörte nur den Vögeln und nicht den Fernreisenden und Vielfliegern. Welche Auswirkungen der Rückgang des Flug- und Straßenverkehrs auf die Luftqualität hatte, ist Gegenstand einer Studie des Erdbeobachtungsprogramms der Europäischen Union von Copernicus. Caroline Born stellt sie vor.
Vor gut 2 Jahren stand das öffentliche Leben für einige Wochen still. Geschlossene Schulen, viele Beschäftigte zu Hause im Homeoffice und kaum öffentliche Veranstaltungen. Der Lockdown hatte nicht nur soziale Auswirkungen. Die strikten Corona-Maßnahmen haben auch dazu geführt, dass weniger Schadstoffe in der Luft waren. Eine Studie hat nun untersucht, welche Folgen die verringerte Luftverschmutzung in Europa hatte. Dafür haben Wissenschaftler 2 verschiedene Computermodelle erstellt, erklärt Vincent-Henri Poich, Direktor vom EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus.
One run with what we call business as usual emissions, so all the traffic, the activities as they are normally.
Einmal mit den ganz gewöhnlichen Emissionen und einmal mit den verringerten, aufgrund von weniger Verkehr auf der Straße und weniger Flügen, verursacht durch die Covid-Maßnahmen im Frühjahr 2020. Auf Basis der unterschiedlichen Schadstoffwerte von Stickstoffdioxid, Ozon und Feinstaub hat die London School of Hygiene and Tropical Medicine dann ein relatives Risiko bestimmt.
Adding that up, we come up with this figure of about 800.
800 vorzeitige Todesfälle haben sich durch bessere Luftqualität vermeiden lassen. Besonders deutlich hat sich das in großen Städten wie Paris, London oder Barcelona gezeigt. Vor allem die Einschränkungen im alltäglichen Leben, wie geschlossene Schulen oder Büros, haben laut der Studie dazu beigetragen, dass die Schadstoffwerte geringer waren. Weniger Einfluss darauf hatten die Beschränkungen des internationalen Reiseverkehrs. Sehr stark zurückgegangen ist die Belastung mit Stickoxiden, denn diese werden unter anderem durch den Straßenverkehr verursacht, der aufgrund der Maßnahmen deutlich reduziert war. Allerdings kommen Schätzungen der EU-Umweltagentur auf deutlich höhere Zahlen. Für das Vor-Corona-Jahr 2019 werden rund 40.000 vorzeitige Todesfälle auf eine chronische Belastung mit Stickstoffdioxid zurückgeführt. Mehr als 300.000 sollen frühzeitig an den Folgen der Feinstaubbelastung verstorben sein. Dass die Copernicus-Studie nur auf eine verhältnismäßig kleine Anzahl an verhinderten Todesfällen kommt, hat für Poich 2 Gründe.
Here what we see is that how the changes in air quality, so it's not zero, because even during COVID and the first lockdown period, there were some activities.
Untersucht worden seien die Folgen der verringerten Emissionen, die im Lockdown ja nicht vollständig auf null zurückgegangen seien. Gerade beim Feinstaub sind die Werte nicht besonders stark gesunken. Noch hinzu kommt laut Poich, dass sich die 800 auf die Zeitspanne zwischen Ende März und Ende Juni bezieht und nicht auf ein ganzes Jahr. Als Vorteil der Studie hebt der Copernicus-Direktor hervor, dass die Modelle das Wetter von 2020 berücksichtigen, also nicht 2 Jahre mit verschiedenen Wetterverhältnissen vergleichen, sondern nur die Unterschiede in der Luftqualität für das Jahr 2020. Denn das Wetter kann die Emissionswerte stark beeinflussen. Das Umweltbundesamt hatte die niedrigen Feinstaubwerte 2020 auf den extrem milden und feuchten Winter im vergangenen Jahr zurückgeführt. Die Botschaft ist für Poich eindeutig. Wenn man bestimmte Aktivitäten herunterfährt, lässt sich die Luftqualität merklich verbessern und daneben zum Beispiel auch Lärm verringern.
We were forced to do these changes because of the COVID, but we can do them voluntarily in order to save life.
Die Pandemie habe die Menschen zu diesen Veränderungen gezwungen. In Zukunft könne man sie freiwillig umsetzen, um Leben zu retten. Trotz Verbesserungen in den vergangenen Jahren bleibt das Gesundheitsrisiko durch verschmutzte Luft weiterhin hoch.
Caroline Born stellte die Copernicus-Studie vor.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Nuggets sind vor allem bei Kindern beliebt und für viele Erwachsene dürften sie der Inbegriff für Fastfood sein. Schließlich brachte eine amerikanische Schnellrestaurantkette diese Nuggets erstmals auf den deutschen Markt Anfang der 80er. Längst jedoch werden sie auch in den Supermärkten tiefgekühlt angeboten. Die Stiftung Warentest hat Nuggets nun untersucht, die Klassiker mit Hühnchenfüllung, aber auch Alternativen mit vegetarischer Füllung. Dieter Nürnberger mit Details.
Nugget heißt übersetzt Goldklumpen. Für die Bezeichnung des Lebensmittels dürfte die goldbraune Farbe beim Zubereiten der panierten und knusprigen Happen ausschlaggebend gewesen sein. Untersucht wurden Nuggets mit klassischer Hühnchenfüllung, ebenso wie fleischlose Alternativen. Warentesterin Ina Bockhold.
Manche Nuggets enthalten einen Kern aus ganzem Fleisch, andere enthalten zusammengefügtes Fleisch. In den Veggie-Nuggets steckt eine Füllung, die pflanzenbasiert ist. Hier sind die Hauptbestandteile entweder Soja, Reis, Mais oder Erbsenprotein.
Wichtigstes Kriterium waren Geschmack, Geruch und Konsistenz der Lebensmittel. 16 von 20 Produkten schnitten hiermit mindestens gut ab. Obwohl die Panade aus Weizen oder auch aus Cornflakes einen nicht geringen Anteil der Nuggets ausmacht.
Bei den besten Produkten, da schmeckt das Hühnchenfleisch sogar aromatisch heraus. Also man schmeckt noch was. Wenn man so einen Nugget hat, dann besteht er etwa zu einem Drittel aus Panade und zu zwei Drittel aus Füllung.
Weniger gut waren allerdings die Schadstoffbilanzen einiger Produkte. Gefunden wurden beispielsweise Ester, das sind chemische Verbindungen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat hier nur Grenzwerte für Erwachsene formuliert. Die Stiftung Warentest rechnete daher die Werte auf das Körpergewicht von kleinen Kindern um, was vereinzelt zu Abwertungen in der Benotung führte.
Das sind Schadstoffe, die etwa bei der Fettraffination oder auch beim Vorgaren entstehen. Wenn man sie verzehrt, dann kann sich im Körper daraus freies 3-MCPD bilden, das als möglicherweise krebserregend gilt. In einem Produkt haben wir auch erhöhte Mengen von Chlorat gefunden. Das kann die Jodaufnahme hemmen und auch ein Getreidegift wiesen wir nach. Das könnte schlimmstenfalls zum Erbrechen führen.
Weshalb man Nuggets lediglich in Maßen verzehren sollte. Übrigens auch aufgrund der ernährungsphysiologischen Qualität. Denn die Kalorien und auch Salzgehalte von Nuggets sind nicht ohne.
Ein Kita-Kind etwa sollte nicht mehr als 4 Nuggets auf den Teller bekommen. Und zweitens sollte eben auch eine kalorienarme Beilage dazu serviert werden. Also zum Beispiel gedünstetes Gemüse wie Brokkoli und Erbsen oder auch Salzkartoffeln, was gar nicht geht, sind Pommes. Das würde einfach den Kalorienrahmen sprengen.
Vielleicht eine Überraschung, vegetarische Nuggets beinhalten in der Regel mehr Fett als jene mit Fleisch. Produkte mit nicht vorgegarter Hähnchenfüllung schnitten hier vergleichsweise am besten ab. In der Gesamtbewertung liegen die Chicken Nuggets von Bofrost und Bio Cool vorn. Bei den fleischlosen Alternativen Rügenwalder Mühle und Lidl. Günstige und gut bewertete Chicken Nuggets sind schon für 50 Cent pro 100 Gramm zu haben. Und Warentesterin Ina Bockhold hat auch noch einen Zubereitungstipp.
Wenn möglich, empfehlen wir die Zubereitung im Ofen, weil da braucht man kein extra Fett. Wenn man aber braten oder frittieren möchte, dann sollte man auf jeden Fall Rapsöl nehmen, denn das enthält immerhin reichlich Omega-3-Fettsäuren, die günstig fürs Herz-Kreislauf-System sind.
Das war der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Thematisch bleiben wir so ein bisschen auf der Spur morgen früh mit dem Marktplatz ab 9:58 hier im Deutschlandfunk. Dann heißt es Fleisch ersetzen, nahrhaft gesund und umweltschonend. Hier im Deutschlandfunk geht es weiter mit den Informationen am Mittag. Dort erwartet Sie mein Kollege Theo Gers. Dort geht es auch um den Start der Ukraine-Gespräche im Normandie-Format. An dieser Stelle sagt Britta Fecke Tschüss.